War das jetzt gemeinwohlorientiert? Und lasst uns bitte alle in Ruhe. Wir werden in den kommenden Jahren keine substanziellen Verbesserungen sehen.
Ende 2023 wurde die DB InfraGo AG gegründet. Die gemeinwohlorientierte Infrastrukturgesellschaft der Deutschen Bahn AG ist aus den Geschäftsbereichen Fahrweg, also ehemals DB Netz AG, und Personenbahnhöfe, ehemals DB Station und Service AG, hervorgegangen. Wir sind heute in Frankfurt und sprechen mit jemandem, der uns mehr über die Hintergründe und Vorteile von diesem Zusammenschluss erklären kann. Dr. Tobias Heinemann ist Konzernbeauftragter für gemeinwohlorientierte Infrastruktur. Hallo, Herr Heinemann.
Hallo.
Herr Heinemann, erklären Sie unseren Hörerinnen und Hörern einmal kurz bitte, wer oder was die DB InfraGo AG ist und was sie eigentlich macht.
Die DB InfraGo ist entstanden, weil die alte Bundesregierung in ihrem Koalitionsvertrag aus dem Jahr 2021 festgelegt hat, dass die beiden Gesellschaften DB Netz AG und DB Station und Service AG zusammengeführt werden sollen in eine Einheit, die den hehren Anspruch haben soll, die Schieneninfrastruktur inklusive Bahnhöfe gemeinwohlorientiert zu betreiben. Und so kam es dann, wie Sie schon zu Recht in Ihrem Intro gesagt haben, am 31. Dezember 2023 dazu, dass die DB Station und Service AG auf die DB Netz AG verschmolzen wurde und der Firmenname geändert wurde in DB InfraGo AG. Das heißt, die DB InfraGo AG betreibt heute das gesamte Schienennetz der Deutschen Bahn und alle Bahnhöfe. Und das mit einem etwas geänderten Geschäftsauftrag, nämlich mit dem Ziel, das gemeinwohlorientiert zu tun.
Was heißt dieses gemeinwohlorientiert jetzt genau?
Das ist die spannendste Frage, die jeden, der in dieser Firma arbeitet und jeden, der auf diese Firma blickt, täglich umtreibt. Wir haben den Vor- wie den Nachteil, dass wir die Frage, wie wir es machen sollen, im Firmennamen haben. Das haben die allerwenigsten Firmen in Deutschland. Die Firma McDonald's sagt nicht, wie sie den Burger herstellen soll in ihrem Firmennamen. Die Firma Aldi sagt das auch nicht. Wie wir es machen wollen, sagen wir in unserem Firmennamen. Wir wollen es gemeinwohlorientiert tun. Und das ist Fluch und Segen zugleich. Warum? Jeder, der tagtäglich für diese Firma arbeitet und der irgendetwas in seiner Firma macht, sei es gut, sei es schlecht, mag unmittelbar sich die Frage nach seinem Tun stellen, war das jetzt gemeinwohlorientiert? Und das kann wahnsinnig gut und wahnsinnig belastend sein. Der Begriff Gemeinwohlorientierung ist nicht definiert. Und ich habe gesagt, und das wiederhole ich an jeder Stelle immer, der Weg zur Gemeinwohlorientierung ist ein steiniger Weg. Es wird Jahre dauern, bis diese Firma von ihrem Ansatz aus der Infrastruktur oder aus dem Betreiben von Infrastruktur Geld zu verdienen, umwandelt in, wir wollen das vor allem gemeinwohlorientiert machen. Das heißt ja nicht, dass von nun an das Geldverdienen zur Seite gelegt wird, aber das heißt vor allem, dass wir etwas tun wollen, was dem Wohl aller dient. Ich versuche mal mit einer kleinen Anekdote aus dem Englischen. Der Begriff Public Value, der im Grunde am ehesten dem Begriff der Gemeinwohlorientierung nahe kommt, der sagt, Public Value is what the public values. Also sprich, alles, was gut für die Gesellschaft ist, was Wert für die Gesellschaft schafft, das ist zum Schluss das, was ins Gemeinwohl einzahlt. Und ich glaube, dass wir mit dem Betreiben eines funktionierenden Schienennetzes, mit dem Betreiben von funktionierenden 5.400 Bahnhöfen einen wahnsinnigen positiven Beitrag leisten können in das Funktionieren nicht nur eines Bahnsystems, sondern auch in das Funktionieren einer gesamten Gesellschaft. Und dieses in den kommenden Jahren bei Mitarbeitenden, bei Führungskräften, auch bei Stakeholdern zu etablieren, das ist auch im Kern eigentlich eines meiner Hauptrollen in dieser Organisation. Und wie gesagt, das kann man nicht von heute auf morgen. Alleine durch das Verschmelzen, den Schalter umlegen, ist die Firma nicht gemeinwohlorientiert. Der Anspruch muss es sein, in den kommenden Jahren stetig gemeinwohlorientierter zu werden. Mit welchen Instrumenten wir das tun, da können wir gleich noch drüber reden. Aber zum Schluss müssen wir in 5, 6 Jahren, vielleicht ist das Jahr 2030 ein erstes, mal zum Anlass nehmen, zurückzublicken und zu sagen, sind wir gemeinwohlorientierter geworden, als wir es am 01.01.2024 waren? Und wenn ja, wo ist das zu sehen und wie wird das messbar?
Vielleicht schauen wir auf die erste Etappe, auch wenn es ein langfristiges Ziel ist. 17 Monate DB Infra Go AG. Was hat sich in der Zeit verbessert?
Also erst einmal haben wir in den ersten Monaten, in den ersten 17 Monaten seit Bestehen der Firma 3 zentrale Anliegen verfolgt, die es umzusetzen galt. Das erste war, wir haben noch der alten Bundesregierung immer wieder gesagt, es muss mehr Geld für das Betreiben des Schienennetzes und der Bahnhöfe zur Verfügung gestellt werden, als das in der Vergangenheit der Fall war. Und das ist uns gelungen. Erst einmal das Bewusstsein zu schaffen, dass mit den Mitteln, die bisher bereitgestellt wurden, kann man so ungefähr sagen, das waren im Durchschnitt circa 10 bis 12 Milliarden Euro pro Jahr, die es in den letzten Jahren für das gesamte Schienennetz inklusive Bahnhöfe vom Staat gab. Und wir haben gesagt, das reicht nicht. Und man sieht sehr schön da draußen, zu was das geführt hat. Es ist uns gelungen, im Jahr 24 und auch im Jahr 25 Beträge mit dem Bund zu vereinbaren, die die Größenordnung von, je nach Lesart, was wir da jetzt reinnehmen oder nicht, aber mindestens 17, wenn nicht sogar 19 Milliarden Euro ausmachen. Und es ist uns auch gelungen, die neue Bundesregierung zu sensibilisieren, dass diese Mittel verstetigt werden müssen. Und das sieht man am allerbesten darin, dass noch bevor sich die neue Regierung konstituiert hat, die Gründung des Sondervermögens Infrastruktur mit den berühmten 500 Milliarden noch einmal zeigt, dass das Bewusstsein geschärft wurde in den letzten Monaten, dass wir mehr Geld in die Infrastruktur und auch die Schieneninfrastruktur stecken müssen, als das in der Vergangenheit der Fall war. Das ist vielleicht mal so das erste relevante Endprodukt. Das zweite relevante Endprodukt: Wir haben gesagt, dass mit der Verschmelzung dieser beiden Firmen der organisatorische Prozess nicht abgeschlossen ist, sondern dass weitere konkrete organisatorische Maßnahmen erforderlich sind, um den Geschäftsauftrag der Firma zu schärfen und insbesondere das Kerngeschäft in Deutschland zu stärken. Deshalb wird jetzt zum 1. Juni diesen Jahres die DB Kommunikationstechnik verschmolzen auf die DB InfraGo. Deswegen geht die Prüfstelle, wo die ganzen Abschlussprüfer sind, die heute bei der DB E&C angesiedelt ist, geht die auch zum 1. Juni in die DB InfraGo, um das Kerngeschäft zu stärken. Also der Auftrag war, schaut euch bitte an, welche Funktionen sind heute außerhalb der DB InfraGo, aber innerhalb des Konzerns angesiedelt, die aber, um die Schnittstellen im Konzern zu reduzieren, in die DB InfraGo müssen. War der zweite große Komplex, an dem wir angefangen haben zu arbeiten. Und mit dem 1. Juni ist ja auch dieser Prozess abgeschlossen. Und der dritte, wir brauchen eine neue Philosophie, wie der Bund, der ja im Wesentlichen der Geldgeber ist, den Einsatz des Geldes im Sinne der Effizienz und auch des volkswirtschaftlichen Nutzens stärker überprüfen und hinterfragen kann. Wir haben angefangen, mit dem Bund über ein Format zu reden, das sich nennt Infraplan, in dem wir im Grunde reinschreiben, was soll mit dem Geld konkret passieren und welche Kennzahlen wollen wir erreichen, indem wir dieses oder jenes machen. Und das hat so ein bisschen was damit zu tun, dass wir als InfraGo von unserem Selbstverständnis weg müssen. Wir wissen am allerbesten, wie man das Schienennetz betreibt und lasst uns bitte alle in Ruhe. Hinzukommen müssen, dass der Bund, dem diese Infrastruktur zum Schluss gehört und ehrlicherweise uns allen als Steuerzahlern, dass dieser Bund sagt, wir wollen, dass ihr dieses und jenes tut mit diesem Geld, das ihr von uns bekommt und dann wollen wir euch dahingehend überprüfen und steuern, dass ihr Kennzahlen erreicht, die wir mit dem Einsatz dieses Geldes verbinden. Und das Aufsetzen dieses Prozesses, das Aufsetzen des Infraplans, das hat erst begonnen. Da waren wir leider auch ein Stück weit Opfer des Ampelbruchs im Dezember letzten Jahres, weil der Infraplan eigentlich fertig war. Und er ist jetzt nicht veröffentlicht worden. Es gibt nur eine Arbeitsversion, aber wir sind guten Mutes, dass wir mit der neuen Bundesregierung dieses aufgreifen werden und sicherstellen werden, dass dieser Infraplan in dem Sinne weiterentwickelt wird. Das sind mal so die drei konkreten Produkte, an denen wir gearbeitet haben. Und müssen, und das ist mir ganz, ganz wichtig, leider feststellen, dass wir, wenn es um die tagtägliche Situation des Betriebes geht, kein Deut besser geworden sind. Und das ist das, was ganz viele umtreibt, die tagtäglich das System nutzen, entweder die Reisenden oder die Eisenbahnverkehrsunternehmen, die immer wieder sagen, ist ja schick, dass ihr jetzt gemeinwohlorientiert seid, aber im Betrieb merken wir keinen Unterschied. Die Trassenpreise steigen noch stärker als sonst. Und auch sonst gibt es so viele Probleme, dass der Eindruck ist, so richtig weit seid ihr nicht gekommen. Was entgegne ich darauf? Das stimmt alles, was Stakeholder und Kunden sagen. Deswegen ist es auch wichtig, dies als einen Prozess zu begreifen. Die Etablierung des Gemeinwohlfokus kann nicht über Nacht erfolgen. Wir drehen eine Firma in ihrem Selbstverständnis, wie sie bisher gearbeitet hat und wie sie zukünftig arbeiten muss. Das geht nicht über Nacht. Das ist ein über Jahre andauernder Prozess, weil wir auch in die Herzen und in die Köpfe der Führungskräfte, der Mitarbeitenden gehen müssen und sie überzeugen müssen, dass nach anderen Kriterien gearbeitet werden muss. Ein langer, steiniger Weg, von dem ich überzeugt bin, dass es sich lohnt, dafür zu arbeiten.
Jetzt haben Sie auch meine nächste Frage vorweggenommen, wann denn die Fahrgäste tatsächlich etwas davon spüren, was wir hier intern machen. Das heißt, wir bitten um Geduld.
Ich glaube, dass wir sehr gut beraten sind, auch hier ein Stück weit weniger Ankündigungsmanagement zu betreiben, was es vielleicht in der Vergangenheit immer wieder gab, und ein höheres Realitätsbewusstsein versuchen zu etablieren. Wir werden in den kommenden Jahren keine substanziellen Verbesserungen sehen. Und damit meine ich nicht, dass vielleicht die Pünktlichkeit einige Prozentpunkte besser werden kann. Aber wenn man sich das Baugeschehen mal anschaut, das vor uns liegt, wenn man sich anschaut, wie viele Verkehrsunternehmen tagtäglich auf dem Schienennetz unterwegs sind, wie viele sogenannte überlastete Schienenwege es gibt, da wage ich mal die vorsichtige Prophezeiung, es wird am kurzen Ende nicht besser. Und es gehört auch ein Stück weit Ehrlichkeit dazu, das genau so zu sagen. Und keine Erwartungen und Hoffnungen zu schüren, dass nur weil wir gemeinwohlorientiert jetzt arbeiten, wir demnächst wieder mit einer Pünktlichkeit von 80% plus produzieren werden. Das wird nicht passieren. Nicht unter diesen Rahmenbedingungen. Sondern wir bitten um Zeit, wir bitten um Geduld. Wir müssen sicherlich auch an der Schnittstelle zum Kunden ganz viele Sachen verbessern und ändern. Aber auf jeden Fall können wir nicht sagen, übermorgen oder morgen oder übermorgen ist der Betrieb wieder auf einem ganz anderen Niveau, als er im Moment ist. Dazu ist das ein viel zu langfristig aufgesetzter Prozess.
Was hätten jetzt DB Netz und DB Station und Service ohne die Verschmelzung zu DB InfraGo nicht bewegen können?
Für mich ist der nennenswerteste Unterschied tatsächlich die Etablierung des Namens. Und damit verbinde ich eine große Hoffnung, dass das irgendwann bei jedem auch ankommt. Ja? Die DB Netz AG und die DB Station und Service AG hatten jeder ihren Geschäftsauftrag, insbesondere mit einem harten finanzwirtschaftlichen Ziel. Und ich glaube, dass über die Etablierung des Gemeinwohlbezugs sichergestellt ist, dass auch noch andere Ziele stärker in den Geschäftsauftrag reinwandern. Und da haben wir eine riesengroße Chance. Ich glaube, dass wir einfach so selbstkritisch sein müssen, dass das Betreiben von Infrastruktur in Deutschland weniger unter finanzwirtschaftlichen Kriterien zu erfolgen hat, sondern mehr unter volkswirtschaftlichen, eben gemeinwohlorientierten. Und nochmal, das schließt das Recht zum Geldverdienen nicht aus. Aber es ist schon etwas anderes, wenn ich einen Geschäftsauftrag gemeinwohlorientiert betreibe oder wenn ich in der Satzung Fundament, also in der Satzung festlege, du musst Geld verdienen.
Sie kennen zum Thema Namensänderung bestimmt den Vorwurf, es wären nur die Türschilder ausgetauscht worden. Was entgegnen Sie hier?
Also erst einmal habe ich ja schon versucht zu sagen, dieses wird ja gesagt, weil man tagtäglich Erlebnisse hat in der Zusammenarbeit mit der Firma, im Nutzen der Schienenwege, im Nutzen der Bahnhöfe, die eben nicht den Eindruck hinterlassen, wir sind gemeinwohlorientiert. Und diese muss man ernst nehmen. Das beste Beispiel ist das Thema rund um die Trassenpreise. Wir haben im letzten Jahr ja sehr viel Geld bekommen vom Bund. Ich hatte ja gesagt, so je nach Leser zwischen 17 und 19 Milliarden. Und ein ganz großer Teil dieses Betrages war zusätzliches Eigenkapital. Und jeder, der ein bisschen Bilanzrecht kennt, weiß, welche Wirkung Eigenkapital in der Bilanz erzeugt. Das erzeugt Abschreibung, das erzeugt kalkulatorischen Zins. Und beides wirkt in die Preise, die wir gegenüber den Eisenbahnverkehrsunternehmen in Rechnung stellen. Deren Preise sind nämlich gestiegen, vor allem wegen des Eigenkapitals. Und wenn ich jetzt mal in ein kleines mittelständisches Eisenbahnverkehrsunternehmen schaue, das auch irgendwie klarkommen muss mit seiner Gewinn- und Verlustrechnung und feststellt, dass sie für dieselbe Streckennutzung jetzt deutlich mehr zahlen müssen, wegen genau dieser Wirkung, die kommt mit genau diesem Kritikpunkt. Ihr habt doch nur das Türschild ausgewechselt. Und da können wir ehrlicherweise gegen genau diesen konkreten Vorwurf mit diesem konkreten Beispiel relativ wenig entgegnen. Ja? Deswegen ist in Zukunft sicherzustellen, dass wir, wenn wir weiteres Geld vom Bund, zusätzliches weiteres Geld bekommen, es zum Beispiel nicht als Eigenkapital gewährt wird, sondern als Baukostenzuschuss, damit die bilanziellen Wirkungen, die ich vorhin geschildert habe, damit die weg sind. Wir können diese Preissteigerung unseren Kunden nicht zumuten, schon gar nicht mit dieser Qualität. Deswegen, der Punkt ist berechtigt. Da kann man nicht sagen, der stimmt nicht. Und für die Zukunft müssen wir sicherstellen, dass das nicht nochmal passiert.
Es gibt Bereiche, die wir vielleicht nicht unbedingt dem freien Markt überlassen sollten. Stichwort Daseinsvorsorge. Gehört die Eisenbahninfrastruktur dazu?
Ja, gehört sie schon per Verfassung. Genau diesen Geschäftsauftrag werden wir jetzt verstärkt nachkommen. Und noch einmal, das schließt nicht aus, dass auch eine DB Infrago wird Geld verdienen müssen. Aber die Ergebniserwartung, die einerseits der Gesellschafter an uns hat und die wir dann auch über Planungsprozesse in der Firma etablieren, ist eine andere, nämlich eine deutlich niedrigere als die Ergebniserwartung, die es bisher an die alte DB Netz und die alte DB Station und Service AG gab.
Ist die DB InfraGo jetzt ein Wirtschaftsunternehmen oder eine gemeinnützige Organisation?
Dadurch, dass wir gemeinwohlorientiert sind und nicht gemeinnützig, ist die Antwort schon gegeben. Wir sind und bleiben ein Wirtschaftsunternehmen. Das ist nämlich genau der Unterschied zu einer gemeinnützigen Einrichtung. Wenn ich zum Beispiel an meinen Tennisverein in Berlin denke, wo ich selber im Vorstand bin, ist ein gemeinnütziger Verein, der eben nicht sozusagen das Recht des Geldverdienens hat, sondern der die Verpflichtung hat, den Vereinszweck zu erfüllen. Wir sind und bleiben ein Wirtschaftsunternehmen. Wir sind und bleiben eine Aktiengesellschaft, aber eben im Sinne des Gemeinwohls.
Wenn es nun nicht mehr die Hauptaufgabe des Unternehmens InfraGo sein sollen, Gewinne zu erwirtschaften, wie messen Sie dann, ob Sie erfolgreich sind?
Indem wir zwei Sachen tun. Indem wir erstens uns unsere Unternehmenssatzung nehmen. In dieser Unternehmenssatzung ist nämlich der Versuch unternommen worden, den Begriff des Gemeinwohls oder der Gemeinwohlorientierung zu operationalisieren. Der Anspruch ist dort gewesen, lass uns mal versuchen, ein bisschen konkreter zu sagen, was es heißt, gemeinwohlorientiert zu sein. Da finden sich dann solche Themen wie Transparenz, Klimaschutz ernst zu nehmen und klimaneutralere Produkte auch in der eigenen Produktion stärker einzusetzen. Die Beteiligung der Branche und die Beteiligung der Eisenbahnverkehrsunternehmen ernster zu nehmen als bisher. Das sind alles Versuche, Gemeinwohl zu operationalisieren. Und trotzdem haben wir gesagt, vor ungefähr einem halben Jahr, das ist uns ein Stück weit zu abstrakt. Wir brauchen einen Wir brauchen einen Messpunkt, wie wir unsere eigene Arbeit im Sinne des Gemeinwohls messen lassen. Und wir haben gemeinsam mit der Branche das sogenannte Gemeinwohlbarometer etabliert. Was ist das? Das ist der Versuch, die Arbeit der Firma im Sinne des Gemeinwohls messbarer zu machen, indem man neben objektiven Kennzahlen auch subjektive Kriterien in dieses Barometer einfließen lässt. Wir haben im Rahmen der monatlich stattfindenden Gesellschaftsbefragung, das macht der Konzern im Rahmen des Konzernmarketings, das ist der sogenannte DB Pulse Tracker, wo monatlich ungefähr 4.500 Menschen befragt werden. Wie nimmst du die Arbeit der Bahn wahr? Ein eigenes Kapitel jetzt für die DB Infrago etabliert, wo wir monatlich das Feedback der Gesellschaft einholen. Und sind gerade dabei, die Nullmessung abzuschließen. Und wir haben gesagt, dass wir einmal im Jahr einen Kreis von 200 Experten, die regelmäßig mit uns zu tun haben, sei es, weil sie Kunden sind, sei es, weil sie Stakeholder sind, sei es, weil es die Wissenschaft ist, sei es, weil es Interessensvertreter sind, über einen standardisierten Fragebogen uns bewerten lassen. Und diese drei Themen, also objektive Kennzahlen, Gesellschaftsbefragung und Stakeholderbefragung, die fließen in dieses Gemeinwohlbarometer ein. Wir sind gerade dabei, die Nullmessung zu finalisieren. Und wir wollen diese Nullmessung zum Aufsatzpunkt unserer Arbeit nehmen und das jedes Jahr hinterfragen und verbinden natürlich damit die Hoffnung und Erwartung, dass dieses Barometer in die richtige Richtung anfängt zu wandern im Sinne des Gemeinwohls. Welche objektiven Kennzahlen sind da drin? Wir haben entschieden, dass wir den Netzzustandsbericht mit seinen Kernthemen nehmen und sie dort reinnehmen, also die Entwicklung des Kernnetzes, die Entwicklung des Flächennetzes. Wir haben auch entschieden, dass wir die Kundenzufriedenheitsbewertung bei den Bahnhöfen dort mit reinnehmen, sodass wir dort die objektiven Kennzahlen, die wir sowieso erheben, mit einfließen lassen. Und objektive Kennzahlen fließen zu 50% und die subjektiven Befragungen von Gesellschaft und Stakeholder fliegen auch zu 50% in das Barometer mit ein.
Sind wir gespannt auf jeden Fall auf die erste
Mitte. Ja, es ist, und ich glaube, das ist auch deshalb so wichtig, weil man mit einem solchen Barometer so viel machen kann. Man kann nach innen wie nach außen damit arbeiten. Nach außen, um zu signalisieren, dass wir verstanden haben. Und da geht es mir nicht nur um das Signal, sondern auch tatsächlich Verhaltensänderungen in der Gesellschaft, in der Firma zu etablieren. Geht aber auch nach innen natürlich, dass unsere Mitarbeitenden, unsere Führungskräfte verstehen, was es heißt, anders zu arbeiten als bisher. Und wie gesagt, kann man nicht erwarten, dass das von heute auf morgen geht. Das dauert Jahre. Und da ist es mir einfach erstmal nur wichtig, dass wir uns diesem Thema der Transparenz stellen und sowas machen. Denn Transparenz ist im Sinne der Unternehmenssatzung der DB Infrago ein Gemeinwohlparameter. Und dieses zu hegen und zu pflegen ist wahnsinnig anstrengend, aber wahnsinnig wertvoll für die Organisation.
Welche Rolle spielt denn das Bahnprojekt Ulm-Augsburg beim Erfolg von Infrago?
Schwierige Frage. Lassen Sie mich mal versuchen, so zu antworten. Wir betreiben heute ein Schienennetz von gut 33.000 Streckenkilometer und das ist schon mal eins der größten überhaupt, was wir in Europa haben. Angesichts der auch in Zukunft begrenzten Verfügbarkeit von öffentlichen Mitteln müssen wir Prioritäten setzen. Und wir haben immer gesagt, zunächst einmal muss der Bestand und das Bestandsnetz durchfinanziert sein, bevor wir in weitere Neu- und Ausbauprojekte gehen. Und das sagen wir nicht, weil wir mit irgendeinem konkreten Neubauprojekt ein Problem haben, sondern weil wir sagen, und ich komme nochmal mit dem Beispiel, was unser Infrastrukturkonzernvorstand Berthold Huber immer wieder bedient. Wenn du ein Hotel hast und du hast 20 Zimmer, in das es reinregnet, machst du zuerst die 20 Zimmer wieder in Ordnung, bevor du über den Erweiterungsbau nachdenkst. Genauso sollten wir es hier bei uns machen. Lasst uns unseren Bestand in Ordnung bringen. Das heißt nicht, dass wir keine Neubauprojekte machen, aber das ist der Priorisierungsfokus. So, jetzt kommen wir zu den konkreten Ausbauprojekten. Es gibt ganz viele Ausbauprojekte, die in Deutschland diskutiert werden. Einige wie Karlsruhe-Basel sind bereits in der baulichen Realisierung. Andere haben Planungsstände. Für andere gibt es Ideen, wie zum Beispiel eine zweite Neubaustrecke zwischen Frankfurt und Mannheim oder eine Neubaustrecke zwischen Hamburg und Hannover. Bei Ulm-Augsburg ist aus meiner Sicht die Situation wie folgt. Wenn ich mal alle Neubauprojekte, die irgendwie einen Ideen-, Planungsstatus oder sonstigen Status haben, nebeneinander zu legen, fällt mir bei diesem Projekt immer auf, dass es kaum ein Projekt gibt, in dem es eine höhere Akzeptanz von allen Stakeholdern und Nutzern gibt, als bei diesem Projekt. Ich glaube, wir haben bei diesem Projekt ganz viel richtig gemacht. Wir haben die Branche, die lokale und regionale Branche einbezogen, den Schienengüterverkehr sehr stark mitgenommen und wir haben die betroffenen Landkreise, die von der Baumaßnahme betroffen sein werden, eng eingebunden. Und ich sehe das ja bei anderen Projekten auch, wie schwer es ist, heute in Deutschland Neubauprojekte zu realisieren, weil man sieht sich dauernd irgendwelchen Bürgerinitiativen konfrontiert, die sagen, aber bitte nicht durch meine Schrebergartensiedlung jetzt noch eine Bahnstrecke planen und schon gar nicht bauen. Hier ist es anders. Hier haben wir einen hohen Konsens. Und dann sage ich, wenn wir doch die Situation haben, dass wir Projekte haben, bei denen es einen vergleichsweise geringen Konsens zur Realisierung gibt und andere Projekte haben, bei denen es einen vergleichsweise höheren Konsens gibt, dann macht es doch in der Summe Sinn, Planungskapazitäten, die eh begrenzt sind, in genau die Projekte zu stecken, die eigentlich gewollt sind. So auch dieses. Und deswegen bin ich felsenfest davon überzeugt, wenn der Konsens bei Ulm und Augsburg so bleibt, wie er im Moment sich abzeichnet oder wie er im Moment ist, dieses Projekt muss gemacht werden.
Gute Botschaft.
Hören wir gern.
Herr Heinemann, es gehört zu Ihrer Aufgabe, die Anliegen von verschiedenen Nutzerinnen und Nutzer unserer Infrastruktur zusammenzuführen. Verschiedene Interessen auf einen Nenner zu bringen, das kennen wir aus dem Projekt Geschehen natürlich auch. Wie gelingt Ihnen das?
Das gelingt an einigen Tagen besser als an anderen. Das gelingt immer dann sehr viel schwieriger, wenn die konkreten operativen Herausforderungen und Einschränkungen so groß sind, dass die Bereitschaft der anderen Seite, auch mit uns über Themen zu reden, einfach abnimmt. Und auch da kann ich nur sagen, das könnte jeder verstehen, der einmal sich auf die andere Seite setzt. Und deswegen ist das die stete Herausforderung eines solchen Jobs. Und das ist auch das, was, glaube ich, ein Stück weit, wenn man so eine Rolle hat, in der Eigenschaft, im Charakter mitgebracht werden muss. Ich bringe das immer mir selber unter die Überschrift Frustrationstoleranz muss einen auszeichnen, wenn man so etwas macht. Weil man hat ja dauernd irgendwelchen Kram, der nicht klappt, der nicht funktioniert, wo sich Leute aufregen, ja. Und in den allerwenigsten Fällen ist man selber verantwortlich für diese konkrete Situation. Aber das darf hier nicht der Grund sein, dass man sagt, kümmert man sich nicht drum, sondern sollte eher der Ansporn sein, zu sagen, ich kümmere mich gerade jetzt drum und will helfen, das ein Stück weit besser zu machen. Und deswegen ist genau dieses Thema, was Sie da gesagt haben, extrem wichtig, dass man das mitbringt, die Offenheit mitbringt, Menschen zusammen an den Tisch bringt, unterschiedliche Perspektiven in Prozesse einbringen lässt. Ich glaube, das ist ein Erfolgsfaktor für diese Aufgabe, wahrscheinlich für jede andere im Berufsleben auch.
Ja, mittlerweile hat man es bei der DB InfraGo eher versucht, alle an einen Tisch zu holen. Es gab aber auch mal die Forderung, eher die Tische zu trennen. Es gibt die Forderung, Infrastruktur und Betrieb zu trennen, also die DB InfraGo aus dem Konzern der Deutschen Bahn herauszutrennen. Ist das eine gute Idee?
Also erstmal blicken wir jetzt ja auf einen unterschriebenen Koalitionsvertrag, der für die kommenden 4 Jahre, ich würde jetzt mal sagen, so ein bisschen die Schienenstrategie aus Sicht des Bundes und damit aus Sicht des Gesellschafters beschreibt. Und da sind ja ein paar klare Regeln formuliert worden. Und wir gehen davon aus, dass die gesetzt sind für die kommenden 4 Jahre. Und dort ist als erstes mal festgehalten worden, dass der integrierte Konzern, also sprich die Zugehörigkeit der Infrastruktursparte zum DB-Konzern festgehalten wird, manifestiert wird. Das heißt, auch in den kommenden 4 Jahren wird es keine Trennung von Netz und Betrieb geben. Zugleich ist aber auch in diesem Koalitionsvertrag festgehalten worden, und das ist mindestens genauso wichtig zu erwähnen, dass die DB InfraGo als Teil des integrierten Konzerns ein Stück weit eigenständiger agieren soll, wird. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie das Verb dort ist. Und meine Empfehlung ist, nicht nur die eine Feststellung, ernst zu nehmen und zu akzeptieren, sondern auch mit klugen Vorstellungen, was das andere angeht, was die Stärkung der Eigenständigkeit angeht, mit guten Vorschlägen jetzt auf die Bundesregierung zuzugehen. Denn zum Schluss, trotz integrierten Konzern oder gerade weil integrierter Konzern, ist es etwas anderes, einen Fernverkehr durch Deutschland zu betreiben oder die Infrastruktur zu betreiben, auf dem Züge fahren. Und zwar ganz viele unterschiedliche Verkehrsunternehmen. Und deswegen appelliere ich daran, dass wir diesen Wunsch der Bundesregierung, ein Stück weit mehr Eigenständigkeit zu etablieren, trotz und gerade weil es Teil des integrierten Konzerns sein soll, zu leben und auch zu realisieren. Und das wird sicherlich auch ein Auftrag an mich und an uns alle in den kommenden Wochen und Monaten sein, hier mit guten Vorschlägen um die Ecke zu kommen. Denn genauso wie in der alten Regierung der Auftrag an uns war, ihr gründet bitte die gemeinwohlorientierte Schieneninfrastruktursparte, lautet jetzt der Auftrag, stärkt sie bitte weiter. Und es ist ein tolles Signal. Wir hatten in den letzten Jahren auch mit der damals ehemaligen Opposition der CDU-Diskussion, ja, was soll das denn mit dieser ganzen Infrago? Was ist denn das für ein Kram? Kann ich mich an viele Gespräche erinnern. Die Infrago ist auch im neuen Koalitionsvertrag manifestiert. Und das ist ein guter Aufsatzpunkt für die Firma für die kommenden Jahre.
Sie haben nicht Ihr gesamtes Berufsleben bei der Infrastruktursparte der DB verbracht. Zuvor waren Sie Geschäftsführer der Transdev, also einem Unternehmen, das Mobilitätslösungen anbietet und damit auf die Infrastruktur, also auf die Leistung der DB InfraGo, angewiesen ist. Jetzt ist es irgendwie üblich heutzutage, dass Eisenbahnverkehrsunternehmen wie die Transdev auch mal auf den Infrastrukturbetreiber schimpfen, ein bisschen darauf herumhacken. Hilft Ihnen Ihre berufliche Vergangenheit an dieser Stelle weiter?
Na, was immer hilft, ist Perspektivwechsel. Das gilt fürs Berufs- wie fürs private Leben. Sage ich meinen Kindern immer und habe ich im Berufsleben auch immer gelernt, dass das auf jeden Fall schärft für die Frage, was sind beste Lösungen, um gemeinsam weiterzukommen. Und ich glaube, dass wir, mir hilft natürlich die Erlebnisse der letzten 9 Jahre, wo ich auf der anderen Seite des Tisches saß und mich dauernd aufgeregt habe, dass, keine Ahnung, wieder eine Baustelle reingeknallt wird, ich wieder den Fahrplan ändern muss, ich wieder Penale zahle, ich wieder eine zusätzliche Fahrgastkommunikation machen muss, ich wieder mir von meinem Besteller anhören muss, warum klappt das nicht. Das hilft schon sehr. Und ich glaube, dass wir gut beraten sind, diesen Perspektivwechsel alle zu beherzigen. Und für eine Infrastruktur ist es ja immer das Beste, dass die Nutzer sie einerseits erleben und aus diesen Erlebnissen auch mitnehmen, wie kann man die Infrastruktur verbessern. Ganz konkretes Beispiel, ich habe mich in den letzten Monaten sehr stark dafür eingesetzt, dass wir dieses Penale-Regime an die Eisenbahnverkehrsunternehmen etablieren. Dass, wenn irgendetwas nicht funktioniert aufgrund von interner Prozesse bei der DB Infrago, dann muss die DB Infrago dafür haften. Und da ist jetzt zumindest eine erste Selbstverpflichtung seit einigen Monaten im Markt, die wirtschaftlichen Schmerz verursacht in der Firma, von der ich aber wahnsinnig überzeugt bin, dass sie die Firma weiterentwickeln kann. Weil wenn wir Schmerz erzeugen, müssen wir über die Probleme lösen und wie wir die verhindert bekommen. Und gleichzeitig kann es nicht unser Anspruch sein, dass aufgrund unserer schlechten Qualität, des schlechten Anlagenzustandes vor allem die Dritten leiden, die sie nutzen wollen.
Herr Dr. Heinemann, ich habe noch 3 Begriffe für Sie. Sie dürfen mir erzählen, was Ihnen dazu einfällt. Der erste Begriff ist Bestandssanierung.
Na, Bestandssanierung heißt, dass wir maximale Priorität der Sanierung des Bestandsnetzes einräumen. Ich hatte das vorhin schon gesagt, dass wir uns auch offen zu der Priorisierungsregel committen. Bestand hat Vorrang vor Ausbau, weil zum Schluss hilft es nicht, wenn wir weitere 40 oder 50 Kilometer irgendwo bauen, aber die 33.000 Kilometer, die wir haben, weiter verfallen.
DB InfraGo Zustandsbericht.
Ein ganz extrem wichtiges Produkt, das einzahlt in das Gemeinwohlziel, Transparenz zu schaffen. Platt gesagt, macht sich kaum ein Unternehmen so nackig wie wir, indem wir nämlich einmal im Jahr über den Zustandsbericht berichten und sagen, in welchem Zustand unsere Anlagen sind. Und das machen wir nach einem stabilen und wissenschaftlich anerkannten System. Und dieses dient auch, oder dieses hilft auch, den Bund zu überzeugen, dass stetes Bereitstellen von Geld erforderlich ist. Denn nur wenn wir die Zustandsnote substanziell verbessern, im Kern wie im Flächennetz, wie bei den Bahnhöfen, machen wir das System attraktiver. Deswegen ist dieser Zustandsbericht ein ganz relevantes Endprodukt, das letztlich auch in das Gemeinwohlziel transparent reinzahlt. Und es ist eins der wichtigsten Produkte, das einmal im Jahr die Infrastruktur für die Nutzer, für den Bund, für die Stakeholder erstellt.
Dritter Begriff, Infraplan. Wir hatten schon ein bisschen darüber gesprochen, aber vielleicht nochmal zusammenfassend.
Der Infraplan ist im Grunde die Idee, ein Steuerungssystem zu etablieren, bei dem der Bund im Grunde, ich sage jetzt mal, als Auftraggeber auftritt, so möchten wir, dass sich die Infrastruktur entwickelt. Das heißt, der Bund als Auftraggeber bestellt bei uns die Infrastruktur mit dieser Qualität, mit diesem Sanierungsanspruch. Ich möchte, dass im Infraplan steht, dass der Bund bei uns eine gewisse Anzahl an Korridorsanierungen pro Jahr bestellt, die wir abzuarbeiten haben, wie zum Beispiel jetzt, 1. August startet Hamburg-Berlin und so weiter. In den kommenden 12 Jahren wollen wir in der Summe 41 Korridore machen. Der Bund soll bei uns die Entwicklung von Bahnhöfen bestellen, wie die Zustandsnote der Bahnhöfe wird. Das alles soll im Infraplan dokumentiert sein, damit der Infraplan die Schienenstrategie des Bundes ist, die er als Auftraggeber bei seinem Auftragnehmer, der DB InfraGo, bestellt.
Vielen Dank, Herr Dr. Heinemann, dass wir uns in Frankfurt treffen konnten.
Gerne, kommen Sie gut nach Hause, nach Ulm-Augsburg. Und sorgen Sie weiter dafür, dass dieses Projekt so gut bleibt.
Wir arbeiten dran.
Perfekt, Dankeschön.
Vielen Dank Ihnen und Andrea, bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal, Theresa.